Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 22. April 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, diese Art von Journalismus gibt es nur hier bei Bern einfach. Und wenn ihr sie unterstützen wollt, dann löse das Abo für den Nebelspalter, nebelspalter.ch. Ihr könnt uns aber auch anders unterstützen, damit die kritische Sicht auf die Schweizer Politik erhalten bleibt. Und sie bleibt auch erhalten. Wir haben keine Angst haben, wenn ich das sage. Aber wir brauchen trotzdem Geld. Es gibt die Möglichkeit, mit Unterstützungsbeiträgen uns auch zu fördern. Und das seht ihr am Schluss der Shownotes. Dort könnt ihr irgendwelche Beträge uns überweisen. Es hilft uns auch und finden wir sehr gut. Gut. Ja, heute ist Bundesrat, wie immer am Mittwoch. Dominik, was sind da die wichtigsten Beschlüsse?
Ja, der grösste Beschluss heute, die Medienkonferenz hat auch stattgefunden dazu mit der Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Der Bundesrat verschärft die Regeln für systemrelevante Grossbanken. Das ist im Moment einfach die UBS vor allem. Die ist betroffen von neuen Regeln für Too Big to Fail. Es bedeutet, dass die UBS in Zukunft soll für alle ihre Auslandsbeteiligungen, das sind also UBS-Töchter vor allem oder irgendwo im Ausland, dass sie die muss mit hartem Eigenkapital absichern. Das Ziel ist, dass nicht der Steuerzahler die Risiken von diesen Auslandstöchtern trägt, sondern die Aktionäre von der UBS. Es ging um die Finanzstabilität, schrieb der Bundesrat in der Medienmitteilung. Und es sei letztlich eine Diagnose aus dem Skandal oder aus dem Zusammenfallen von der Credit Suisse. Die sind nämlich ungenügend mit hartem Eigenkapital abgesichert gewesen. Dazu tut der Bundesrat eine Verordnung anpassen, schon auf 1. Januar 2027. Dort ist man aber ziemlich zurückgekrebst zu den ursprünglichen Vorschlägen. Und dann geht es um eine Gesetzesrevision, die die Too-Big-to-Fail-Regelung verschärfen will, die dazu führen würde, dass das Stammhaus von der UBS um 20 Milliarden Dollar besser abgesichert ist. Umsetzungszeitraum 7 Jahre. Ein Kompromiss, würde ich sagen. Meiner Ansicht nach von außen gesehen, hat man das Gefühl, zumutbar. Natürlich aus prinzipieller Sicht eigentlich abzulehnen, weil man eigentlich nicht wollen, irgendeinen Swiss-Finish. Aber das ist nachher am Parlament, das zu beurteilen.
Genau. Wie würdest du es jetzt beurteilen? Ist mir jetzt der UBS fest entgegengekommen oder ist das immer noch die harte Linie KKS oder besser gesagt FINMA mit ihrem deutschen Chef? Ein deutscher Chef, der hier gekommen ist, um unseren Finanzplatz kaputt zu machen, nachdem der deutsche Finanzplatz auch kaputt gemacht worden ist von ähnlichen Leuten wie er. Nein, hat man der UBS da jetzt eine Konzession gemacht oder wie würdest du es beurteilen?
Ich finde, insbesondere im Bereich der Verordnung ist mir der UBS entgegengekommen. Was Too Big to Fail angeht, oder? Da erinnere ich mich einfach, oder? Legendärerweise hat ja Karin Keller-Sutter gesagt, man könne Anstand nicht regulieren, oder? Und man probiert es jetzt aber gleich. Und ich muss dir einfach sagen, ich zweifle, dass die Regulierung dann die nächste Bankenkrise verhindern wird. Weil es ist bis jetzt immer so gewesen, dass jede neue Bankenkrise oder Krise von einer einzelnen Bank wieder anders, wieder neu war, oder? Meine Credit Suisse ist ja, es ist ja nicht das Eigenkapital wirklich das Problem gewesen. Es ist das Misstrauen von der Kundinnen und Kunden gewesen, wo zu dem Zusammenstoß geführt hat und das schlechte Management, oder? Also am Schluss ist es eben so, man kann Anstand nicht regulieren. Man probiert es jetzt trotzdem und ich zweifle ehrlich gesagt, ob damit dann klar ist, dass die nächste Bankenrettung nicht stattfindet. Es gehört heute, und das ist irgendwo durch tragisch, oder? Die Finanzwirtschaft auf der ganzen Welt ist eigentlich auf Staatsrettung aufgebaut. Man ist über weit, weit weg von einer freien Finanzwirtschaft, wo der Staat nicht interveniert. Das ist längstens internationaler Standard. Und darum wird das auch in Zukunft in der Schweiz so sein. Und das ist irgendwo durch, wenn man jetzt noch ein bisschen reguliert, ja, von mir aus, es macht für mich einfach nicht wahnsinnig viel Sinn. Aber es ist nicht so viel jetzt am Schluss übrig geblieben, dass man muss sagen, die UBS hat die Grund jetzt irgendwie zu sagen, jawohl, wir gehen und wir verschwinden. Das glaube ich eben auch nicht.
Also ich glaube, das Wichtigste ist vor allem, dass man eben in der Verordnung entgegengekommen ist, weil die Verordnung ist etwas, was der Bundesrat allein beschließt. Da hätte man gar nichts mehr können machen. Also das ist ganz wichtig, weil beim anderen, beim Gesetzesvorschlag, das kommt ins Parlament und so, wie ich Mehrheitsverhältnis im Parlament einschätze, was die UBS betrifft, wird die UBS dort können, ja, das erreichen, was sie will. Und das ist auch richtig. Wir haben es da immer wieder gesagt, ich fände, es wäre absolute Tragödie, wenn die UBS müsste gehen. Oder besser gesagt, wenn die Aktionäre von der UBS, und die Aktionäre sind Ausländer, das ist den meisten Schweizer, glaube ich, nicht klar. Es sind alles Ausländer, die vielleicht sagen, du, also wenn es da so mühsam ist in der Schweiz, gehen wir halt noch jemand anders hin. Die haben nicht die Art von Verbundenheit mit unserem Land, wie die meisten Schweizer Politiker vielleicht meinen. So ist es nicht. Und KKS, meiner Meinung nach, hat sich da völlig verlaufen. Ich glaube, das ist nicht gut, das hat sie nicht gut gemacht. Hat sich zu fest beeinflussen lassen von der FINMA, aber auch von der Nationalbank, die da eine unglaubliche Regulierungswelle haben wollen auslösen. Ist falsch. KKS hätte gescheiter das denkt, dass man eben Anstand nicht kann regulieren. Das finde ich, ist viel die bessere Haltung. Und das Zweite ist auch, ich meine, wir haben ja die Regulierungen massiv verschärft nach der UBS. Nach dem Fall UBS. Wir haben es reguliert und so weiter. Es hat nichts genützt. Und es ist eigentlich eines der besten Beispiele. Regulierungen, die gut gemeint sind, sind noch nicht gut. Sie sind noch nicht gut. Glaubt doch einmal endlich, dass das Wetter und Frösche und euren Schlaf nicht regulieren können. Hört mal auf mit dem Wahn. Und das ist wirklich etwas, wo nur Beamten und Politiker daran glauben und eine freisinnige Finanzministerin sollte nicht daran glauben. Und Karin Keller-Sutter weiss wirklich, was liberal ist. Sie weiss wirklich, wie eine Marktwirtschaft funktioniert. Ich verstehe nicht, dass sie da nachgegeben hat. Und vielleicht noch ein letzter, dritter Punkt. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über das geredet, wie der Freisinn Problem hat. Es ist doch unglaublich, wie sich da eine freisinnige Finanzministerin auch wieder ins Boxhorn jagen lässt von linken Medien, die die ganze Zeit erzählen, wie schlimm das ist mit den Banken und wie gefährlich die Krise ist. Schauen wir mal die Krise an. Bei der UBS-Krise haben wir Geld verdient als Staat, haben wir sogar Geld verdient. Und bei der Credit Suisse ist nichts passiert, außer dass Credit Suisse weg ist, was sehr, sehr schade ist. Aber dass Credit Suisse weg ist, hat sehr viel auch mit Staatsversagen zu tun, nämlich die Nationalbank hätte können die richtigen Signale geben, damit man hätte können die Credit Suisse sanieren. Oder zweitens, die FINMA hätte die ganze Zeit bei der Credit Suisse weggeschaut und hätte nicht wollen regulieren, obwohl sie hätte können. Also das Staatsversagen ist fast so gross wie das Bankversagen. In dem Sinn ist eine gute Nachricht aus dem Bundesrat, würde ich sagen. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, was ist noch wichtig, sonst aus dem Bundesrat?
Ja, der Bundesrat Albert Rösti muss sich dringend einer Rückenoperation unterziehen. Die sind nicht aufschiebbar und darum fällt er die nächsten Wochen aus. Er wird seine, heisst in der Medienmitteilung, Tätigkeit eingeschränkt von zu Hause aus ausüben. Er wird an den Sitzungen vom Bundesrat teilnehmen, allerdings telefonisch. Und sämtliche öffentliche Auftritte, Reisen und externe Termine sind aber abgesagt worden. Und ja, ich würde sagen, das ist, man weiß nicht genau, um was es geht, aber wir hoffen natürlich, dass er schnell und vollständig wieder gesund wird.
Genau, und da kann ich meiner eigenen Biografie noch ein bisschen erzählen. Ich musste auch Bandscheibenvorfall operieren. Man muss nachher 6 Wochen im Bett liegen. He? Also Albert Rösti.
Falls es das ist, aber man weiß es nicht.
Ja. Vor der Sommerferie kommt er nicht mehr zurück, würde ich jetzt mal behaupten, nein, ist zu übertrieben. Aber wir wünschen alles Gute und vor allem gute Besserung, aber vor allem auch eine gute Operation. Jede Operation ist immer ein Risiko, also von dem her alles Gute an Albert Rösti. Gut, gehen wir zu etwas ganz, ganz Erfreulichem. Gestern die Kommission UREC hat sich geäussert zu einem ganzen Thema Atom. Wie sagen wir nicht? Atom, ja, Atomverbot, muss man schon so sagen. Atomverbot. Mhm. Und einen guten Entscheid gefällt, Dominik.
Ja, die Energiekommission vom Nationalrat hat einen indirekten Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative mit 13 gegen 12 Stimmen zugestimmt, also knapp. Also 25 Leute sitzen in der Kommission. Da geht es ja bekanntlich darum, dass man das jetzige Neubauverbot von Atomkraftwerken aus dem Gesetz herausstreicht. Entscheidend war die Zustimmung durch den Kommissionspräsidenten Niccolo Paganini von der Mitte. Musst du dir vorstellen, also du hast einfach die SVP und die FDP, die dafür sind, beide. Die haben 12 Stimmen in der Kommission. Die 13. Stimme ist von Niccolo Paganini gemäß meinen Informationen. Auf der anderen Seite hast du SP Grüne und Grünliberale, die komplett dagegen sind. Insbesondere der Martin Bäumle, Verwaltungsrat von der AXPO, der Atomkraftwerke betreibt und auch seit neuestem bereit ist, Serie wieder zu bauen. Das ist komplett absurd. Also müsst vielleicht einmal mit ihm reden, ob er da wirklich noch am richtigen Ort ist in dem Verwaltungsrat. Die Mitte-Kollegen vom Niccolò Paganini, Stefan Müller-Altomat aus Solothurn, Priska Wismer-Felder, Luzern und Christine Bouillard-Marbach aus Fribourg, die haben zusammen mit Linksgrün und Grünliberalen dagegen gestimmt. Und das Interessante ist wirklich, man hat, glaube ich, 5 Stunden, hat man mir erzählt, hat man über das diskutiert, jeweils 3 oder 4 Rückweisungsanträge, Nichteintretensanträge, ich glaube, etwa 20 Anträge, dass man bereits irgendwie darüber diskutiert, weißt, wie, dass man dann später möglicherweise ein AKW finanzieren. Und das ist insofern interessant, oder? Es zeigt, wie die AKW-Gegner eigentlich alle ökologischen oder umwelt- oder energiepolitischen oder auch physikalischen Argument aufgegeben haben. Sie argumentieren jetzt nur, ja, man müsste jetzt schon schauen, dass der Bund nicht zu viel Geld dann dereinst ausgibt, wenn man tatsächlich baut. Die andere Seite, die 13 Stimmen, haben entsprechende Anträge abgelehnt und haben gesagt, nein, es geht jetzt einfach darum, etwas aus dem Gesetz zu streichen, wo ein Hindernis ist. Es geht um einen Grundsatzentscheid. Und die Finanzierungsfrage und so, die müssen wir dann diskutieren, wenn wir tatsächlich sehen, es ist nötig, dass man ein Atomkraftwerk baut. Und dann muss man natürlich darüber reden, wie das man es finanziert.
Genau, und du hast es gut dargestellt, das ist die pure Verzweiflung von den Atomgegnern, die einfach kein Argument mehr haben und jetzt plötzlich bei den Finanzen kommen. Und das sind ja die gleichen Kreise, die sonst nie zu viel Geld ausgeben können. Wo immer, also vor allem die Linken, also die SP und die Grünen, haben ja immer genug Geld, wenn der Staat muss etwas zahlen muss. Aber bei Atomkraftwerken, komisch, dort wollen sie kein Geld ausgeben. Nein, es ist jämmerlich. Und ich erinnere noch einmal daran, wie es heute auf der Welt ist. Oder? China, wo immer gelobt wird als Hochburg von der Erneuerbaren. Ja, aber es gibt kein Land, wo so viele Atomkraftwerke jetzt aufstellt wie China. Nur mal schnell eine kurze Zahl. Kohle sowieso, aber wenn wir eben bei den Atomkraftwerken sind, oder? Jetzt haben sie 60,9 Gigawatt und sie bauen jetzt 124,9 Gigawatt dazu. Das führt dazu, dass China bald wird das Land sein mit den meisten Atomkraftwerken und mit der grössten Leistung, die überhaupt irgendjemand aus Atomkraftwerken kommt. Das ist China, eure Hochburg von der Erneuerbaren. Wer übrigens auch sehr viel baut, neu baut, sind die Amerikaner, aber auch die Franzosen. Gott sei Dank. Und ganz verrückt, die Russen. Die Russen bauen 32,9 Gigawatt dazu. Das ist auch noch erstaunlich. Gerade Russland, wo ja eigentlich Öl hat und Gas und dazu zu dem noch Krieg führt. Aber wir haben kein Geld für das. Wir gehen es lieber aus für die Asylpolitik, weil das bringt uns wahnsinnig viel, dass wir junge afghanische Männer holen, die dann unsere Frauen vergewaltigen. Das ist super. Das ist die linke Politik. Das ist die Politik des Wahnsinns. Und ein Atomkraftwerk, wo wir seit Jahren da immer wieder verlangt haben, das kommt nicht in Frage. Aber es ist eine gute Nachricht, Dominik, oder? Man sieht, es geht weiter. Vielleicht jetzt ein bisschen Einschätzung von dir, wie geht es jetzt im Parlament weiter? Wie sind dort Mehrheitsverhältnisse?
Ja, das wird knapp, das wird interessant. In der Sommersession kommt die Vorlage in Nationalrat. Der Ständerat hat ja bereits zugestimmt, dem Gegenvorschlag. Und im Nationalrat kommt es auf die Mitte drauf an. Das ist interessant. Es braucht ja an sich 4 Stimmen aus der Mitte, wenn die FDP und die SVP geschlossen sind. Was man kann davon ausgehen, gibt vielleicht 1, 2 Abweichler, aber wenn sie geschlossen sind, braucht es einfach 4 Stimmen aus der Mitte von 29. Das sollte eigentlich drinnen liegen. Es hat in der Frühlingssession eine Fraktionsaussprache, eine Grundsatzdebatte in der Mitte gegeben zu dem Thema. Dort ist ein Drittel von der Fraktion gemäss meinen Informationen für den Gegenvorschlag. Darunter natürlich viel Ständeräte. Oder? Es ist also schwierig. Ich weiss nicht genau, wie viele denn bereits von der Mitte dafür sind. Aber man muss sich mal vorstellen. Oder im Ständerat sind es ja vor allem die Mitte Ständeräte. Der Peter Hecklin aus Zug, der Beat Rieder aus dem Wallis, der gesagt hat, wir brauchen mehr Strom. Wir brauchen einfach mehr Strom. Vor allem auch, wenn wir heizen wollen mit Strom und rumfahren wollen mit Strom. Also es ist eigentlich ein No-Brainer. Oder? Also, und wenn jetzt Nationalräte würden ihren eigenen Ständerat in den Rücken fallen, ist nicht lustig. Das muss man vor allem an die Adresse von Philipp Bregi sagen, oder? Wo, glaube ich, immer noch so ein bisschen schwankt und so, weil es gibt in der Mitte natürlich Leute, die sagen, ja, das ist ein Verrat an der Doris Leuthard. Und ich muss sagen, das ist also Quatsch. Erstens ist das schon lange vorbei. die Geschichte. Doris Leuthard ist schon lange weg, wirklich vorbei. Ade, merci. Ich meine, Viola Amherd war ja die Nachfolgerin gewesen, und die ist auch schon weg, oder? Und zweitens muss ich auch sagen, es ist einfach eine Korrektur an dieser Energiestrategie, weil sich die Erneuerbaren nicht als so unglaublich erfolgreich herausgestellt haben, dass sie könnten die Atomkraftwerke auch noch ersetzen. Es ist ja einfach eine Träumerei gewesen. Und jetzt tut man halt sagen, mal, wenn es irgendwann möglich ist und sinnvoll, dann dürfen wir Atomkraftwerke bauen.
Genau. Und bei der Mitte muss man wirklich sagen, die Nibelungentreue zu der Doris Leuthard ist schon spektakulär. Also es war ja nicht ein Entscheid, der der CVP der damaligen geholfen hat. Ich meine, Doris Leuthard hat ja das gemacht, auch würde ich jetzt unterstellen. Es war ja kurz vor der Wahl. Sie hat gemeint, das sei sehr, sehr gut. Ich glaube heute immer noch, dass der Ratschlag von unserem lieben Kollegen Hubi Moser gekommen ist, der damals noch beim Blick gearbeitet hat und ein bisschen anders tickt hat, als er heute tickt bei der Weltwoche. Ich bin sicher, er hat ihr gesagt, das bringt dir viel Stimmen. So war es nicht gewesen. Im Aargau haben sie gerade, glaube ich, 2 Sitze verloren, CVP. Also es war nicht gut gewesen für die CVP. Und dass man so einen Entscheid, wo man einem parteipolitisch nichts geholfen hat, bis zum bitteren Ende verteidigen, bis man selber Kopfendeckel kaputt ist, ja, das verstehe ich nicht. Also das ist politisch wirklich, es tut mir leid. Es ist dumm. Vor allem ist es nochmal dumm, weil man hilft nur einer Gruppe, nämlich der Linken. Der SP und der Grünen hat man wahnsinnig geholfen mit dem. Aber der CVP, der Mitte, hat das nichts gebracht. Ihr könnt das korrigieren. Es passiert gar nichts. Es passiert nicht, ihr verliert die Wahlen nicht. Im Gegenteil, ihr gewöhnt vielleicht sogar wieder mal eine Wahl. Wäre nicht so schlecht. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Donald Trump tut auch die Schweizer immer wieder beschäftigen, immer wieder nerven auch. Wir haben doch gemeint, wir hätten jetzt einen guten Deal. Jetzt heisst es wieder, es sei nicht gut. Was sind da die Einzelheiten, Dominik?
Ja, in einem Telefoninterview gegenüber dem US-Sender CNBC gestern hat er wieder das Handelsdefizit mit der Schweiz angesprochen. Die Schweiz sei ein Elite-Land, aber nur Elite, weil wir ihnen erlauben, jedes Jahr 30 oder 40 Milliarden Dollar abzuziehen. Er hat sich offenbar nicht mehr daran erinnert, dass der Guy Parmelin ihm in Davos ja gesagt hat, wie das zusammengeht ist, oder das Handelsbilanzdefizit, insbesondere in der zweiten Hälfte. Vom letzten Jahr. Es ist halt wieder gekommen. Es spielt auch halt Gold wahnsinnige Rollen und so weiter. Er hat sozusagen gedroht, man werde dafür sorgen, dass die Schweiz mehr müsse zahlen. Und natürlich ist das eine Aussage, die ein bisschen aufhorchen lässt, weil du erinnerst dich, die Verhandlungen über ein definitives Zollabkommen, die sollten ja eigentlich seit Ende März fertig sein. Jetzt haben wir eigentlich schon Ende April und es läuft offenbar immer noch. Und man kommt sich irgendwie nicht näher. Und wenn dann der US-Präsident, der ja am Schluss muss ich auch sagen, zu so einem Deal. So, sich äußert in der Öffentlichkeit, nicht nur zur Schweiz, er hat auch noch Dänemark erwähnt, aber ich weiß nicht genau warum. Wahrscheinlich, weil die Amerikaner viel Fisch importieren, oder, wo aber weniger teuer ist und weniger wertvoll als Gold, aber ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ist das natürlich eine schwierige Situation. Man hängt offenbar immer noch ein bisschen in den Seilen und ich hoffe einfach, dass wir das noch ins Trockene bringen.
Genau, schauen wir, vielleicht kommt der Iran-Krieg bald zum Ende. Dann haben sie sich wieder mehr kümmern um uns. Was zwar nicht unbedingt gut ist, wenn er sich um uns kümmert, ist nicht unbedingt ein Vorteil. Gut, gehen wir zum anderen Thema, zum allerbesten, nicht allerbesten, aber sicher einem der besten Regierungsräte in der Schweiz, den wir zurzeit haben. Und dass das ein Ex-Linken ist, macht das Ganze noch viel ironischer. Der Mario Fehr, ehemals SP, aber jetzt unabhängiger Regierungsrat vom Kanton Zürich, das ist einer der besten Regierungsräte. Und wir sehen es jetzt wieder. Um was geht's?
Am Dienstagmorgen ist ein Flugi aus Bratislava kommend, ganz früh am Morgen am Viertel ab 4 Uhr in Zürich gelandet und hat dort, gemäss Informationen von Mario Fehr, Leute aufgenommen, abgewiesene Asylbewerber, die in ausländerrechtlicher Administrativhaft gewesen sind. Es gibt keine Bestätigung, genau wie viel und was da war, aber er hat geschrieben, es sei ein Sonderflug nach Burundi gewesen, wo abgewiesene Asylsuchende ins Heimatland zurückgeführt hat. Stell dir mal vor, er wäre noch in der SP. Ich glaube, heute würden die Juso irgendwie mit einer Attacke, mit Steinschleudern und mit weiss nicht was auf sein Büro losgehen. Aber am Schluss muss man sagen, ja, der Mario Fehr macht das, was im Gesetz vorgesehen ist. Also wenn wir in diesem Land Gesetze haben, die gelten, die demokratisch beschlossen worden sind und man hat die Personen letztlich festgestellt, dass sie gehen müssen, ja, dann müssen sie halt auch gehen. Er hat sich bedankt noch bei der Kantonspolizei Zürich, bei weiteren Polizeikorps irgendwann und dem Staatssekretariat für Migration für den gemeinsamen Effort. Finde ich eigentlich gut. Es geht um Gesetze, die durchgesetzt werden müssen.
Finde ich sehr gut. Und es ist auch aus einer linken Sicht eigentlich völlig klar. Also wenn man die Asylpolitik ernst nimmt und wichtig findet aus linker Sicht, und das kann man ja, dann muss man doch daran interessiert sein, dass der Asylprozess auch wirklich durchgezogen wird. Und wenn am Schluss der Asylprozess einfach überflüssig ist, weil die Leute, die wirklich abgelehnt worden sind, gar nicht gehen müssen, dann wird man auf die Dauer den ganzen Asylprozess untergraben. Und ich kann euch prophezeien, es wird dann dazu führen. Und zwar in ganz Europa wird es dazu führen, dass wir in 20 Jahren kein Asyl mehr geben. Da bin ich absolut überzeugt. Oder? Wir geben noch Asyl. Und warum? Wir haben eine muslimische Mehrheit in Europa, die das dann verhindert. Aber wenn es so weitergeht, dann wird die Asylpolitik nicht überleben. Weil letztlich die Leute nicht begreifen, warum man so ein teures System hat, wo man die Leute probiert auszulesen, auszuwählen und zu sagen, wer ist Flüchtling und wer nicht. Und dann sagt man April, ein paar Milliarden später. So geht es nicht. Und eine linke Politik ist das nicht, wenn man sagt, Asylpolitik brauchen wir eigentlich gar nicht. Also von dem her hat Mario Fehr sich völlig richtig verhalten für einen ehemaligen Linken. Nur konsequent das gemacht, was auch ein Linken müsste richtig finden. Gut, gehen wir noch zum letzten Thema. Der Alex Reichmuth, unser Kollege, hat eine interessante Geschichte gemacht zu den Klimazielen, wo der Bund sich selber auferlegt hat oder wir uns auferlegt haben, weil der Bund, besser gesagt unsere Diplomaten, besser gesagt unsere Bundesbeamten, haben wollen in Paris unterschreiben und haben das lässig gefunden. Abgestimmt haben wir im Fall nie darüber, dass wir da wirklich das Pariser Abkommen hätten wollen unterzeichnen. Aber nachher hätte man müssen natürlich das Gesetz anpassen und dann haben wir dann müssen zustimmen. Aber um was geht es eigentlich?
Ja, und Klimaziel für 2020. Der Bundesrat hat eben, oder eben seine Diplomaten, haben das abgemacht, dass sie die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 20% absenken bis ins Jahr 2020. Und in einer Medienmitteilung von 2022, also im April 2022, zwei Jahre später, hat der Bund mitgeteilt, dieses Ziel verpasst die Schweiz knapp. Sie erreicht eine Reduktion von 19%. Und das Interessante ist, in einem Papier, das der Bund vor einem Jahr rausgeht, April 2025, ist es plötzlich anders. Dort hat der Bund nachgerechnet, er hat offenbar, so schreibt nachher der Bund auf Anfrage vom Nebelspalter, er hat offenbar nachgerechnet, neue Daten gehabt und ist auf einen Indexwert gekommen von 79,9. Das heisst, er hat das Klimaziel 2020 plötzlich ganz knapp, aber er hat es übertroffen. Und das Interessante daran ist, dass man das einfach geändert hat und niemandem gesagt hat. Also man lässt eigentlich die falsche Medienmitteilung von 2022 im Netz. Man informiert nicht darüber, dass wir eigentlich das Ziel erreicht haben. Und damals haben die ganzen Medien das natürlich aufgenommen und gesagt, ah, seht ihr, wie schlimm, wir haben es verpasst, obwohl man es ja knapp verpasst hat, also um 1 Prozentpunkt. Und trotzdem hat man das eine riesige Geschichte daraus gemacht. Und jetzt natürlich, der Nebelspalter ist das einzige Medium, das darüber berichtet. Mal, man hat es erreicht. Man ist sowieso auf gutem Weg. Auch noch, weißt du, wenn man das Ganze noch berechnen pro Kopf oder so oder pro Wirtschaftsleistung, oder sind wir ja wirklich hervorragend aufgestellt. Und das passt natürlich nicht, weder ins Narrativ von SP und den Grünen, wo immer noch von Klimakrise und die Schweiz ist ganz schlimm redet, und natürlich auch nicht von den Kollegen bei anderen Medien.
Ja, und es ist eben auch interessant, wie die Linke funktioniert. Das ist völlig klar, man will eigentlich die Ziele sowieso nie erreichen. Weil wenn man sie nämlich erreicht, dann hat man keinen Grund mehr, irgendetwas Neues zu fordern. Oder? Dann kann man den Klimafonds vergessen, dann kann man alles das Zeug vergessen. Und das ist natürlich der Trick, dass man sagt, nein, wir haben nie das können erreichen. Und ich muss sagen, die Zahlen sind so knapp, dass ich fast ein bisschen den Verdacht habe, sie haben schon das erste Mal ein bisschen manipuliert, ein bisschen geschaut, dass gerade schön, gerade noch nicht erreicht sind. Ich meine, 1% ist ein bisschen verdächtig. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die haben schon damals gewusst, wir haben es eigentlich erreicht. Und jetzt haben sie es auch wieder so ganz, ganz knapp, haben sie es jetzt wieder korrigiert. Das stinkt zum Himmel. Und das ist vielleicht noch eine Nachricht an Albert Rösti, falls er das gehört. Das sind Leute aus dem Departement Rösti, die solche Sachen machen. Diese Leute könnte man eigentlich sofort entlassen. Leider kann man Bundesbeamte nicht so leicht entlassen. Deshalb sagen wir auch Beamte. Ihr seid Beamte, Beamte, Beamte. Und wir wollen Atom, Atom, Atom. So, dass wir das mal alle drei gesagt haben, um was es geht. Gut, das war es. Bern einfach am 22. April 2026. Dominik Feusi, Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer, könnt ihr nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinne, macht es gut. Bis morgen. Gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch